Schlag gerne auf, wenn ihr eine Bibel habt, im Philipperbrief. Dort möchte ich heute fortfahren, im vierten Kapitel. Und so möchte ich hier zu Beginn aus Gottes Wort lesen. Kapitel 4, die Verse 10 bis 20 lese ich, um auch den Kontext ein bisschen so mitzunehmen. Philipper 4, ab Vers 10. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken. Obwohl ihr auch meiner gedachtet, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich dies des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Doch habt ihr recht getan, dass ihr an meiner Drangsal teilgenommen habt. Ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Versammlung mir in Bezug auf Geben und Empfangen mitgeteilt hat, als nur ihr allein. Denn auch in Thessalonich habt ihr mir einmal und zweimal für meinen Bedarf gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung. Ich habe aber alles empfangen und habe Überfluss. Ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird euch alles Nötige geben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Ich denke, wir leben heute wahrscheinlich mehr als je zuvor in einer Welt der Extreme. Ich meine, es gab immer schon Extreme, aber heute fällt es immer mehr auf. Und ein Bereich ist zum Beispiel arm und reich. Hier sehen wir, dass der Unterschied immer größer wird. Und selbst wenn Deutschland hier nicht sehr repräsentativ ist, kann man es dennoch in den Großstädten vor allem auch sehen. Da laufen die Reichen in ihrer schönen Kleidung mit teuren Uhren und was weiß ich durch die Gegend. Und direkt daneben sieht man teilweise ärmste Bettler, deren Hab und Gut vielleicht in eine Tasche passt. Und wenn wir dann über Deutschland hinwegsehen in die dritte Welt, da sehen wir diese Tatsache, diesen Unterschied zwischen Arm und Reich einfach nur in noch extremerem Maß bestätigt. Und die wirklich Armen dieser Welt, die stehen in einem Kampf ums Überleben. Und auch wenn wir manchmal mitbekommen, dass sie wesentlich zufriedener sind als Reiche, ist dennoch bei vielen, denke ich, die Sorge da, wie schaffe ich den nächsten Tag? Wie soll ich überleben? Aber wenn wir auf die Reichen schauen, dann sind die Reichen auch nicht einfach nur glücklich. Sie haben nämlich Geld und weil sie Geld haben, halten sie immer weiter Ausschau nach neuen Dingen und sind unzufrieden, weil immer noch irgendwas zu fehlen scheint. So sagt es Salomo auch in Prediger 5, Vers 9, wo er schreibt, wer das Geld liebt, wird des Geldes nicht satt und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrags. Also egal in welchem Zustand man ist, egal ob arm oder reich, die Gefahr ist da, unglücklich zu sein oder auch voller Sorge und ängstlich zu sein und somit dann auch unzufrieden zu sein. Und ich denke, auch wir stehen in dieser Gefahr. Der heutige Abschnitt dagegen lehrt uns, dass man sorglos und zufrieden sein kann, egal in welcher Situation man sich befindet. Und er lehrt uns, wie man zu dieser Zufriedenheit kommt. Wir haben diesen ganzen Abschnitt gelesen und das Hauptthema ist eigentlich der Dank, den Paulus den Philippern entgegenbringt für ihre finanzielle Unterstützung. Das ist auch mit einer der Gründe, warum er diesen Brief geschrieben hat. Aber in diesem Zusammenhang oder in diesem Abschnitt stellt er gleichzeitig auch klar, dass er auf diese Unterstützung nicht direkt angewiesen ist. Er zeigt auf, wie er sich mit seinen Umständen zufrieden gibt, unabhängig von dieser Spende der Philipper. Und so geht Paulus inmitten dieses Danks auch auf seine eigene Genügsamkeit ein. Und so will ich mich in dieser Predigt heute auf dieses Thema der Genügsamkeit fokussieren und dann eben in der nächsten Predigt mehr auf das Geben der Philipper eingehen. Auch wenn Paulus, wir haben es gelesen, auch wenn er sich über diese Gabe freut, vermittelt er trotzdem auch gleichzeitig den Eindruck, dass er ohne diese Gabe nicht unglücklich und unzufrieden war. Also ihm ging es auch vorher gut. Und dass es ihm so ging, lag unter anderem an seiner Genügsamkeit. Weil er es gelernt hatte, sich mit dem zu begnügen, was er hatte, konnte er auch inmitten von Schwierigkeiten zufrieden und ohne Sorge sein. Weil er seinen Fokus auf das wirklich Wichtige richtete, konnten schwierige äußere Umstände seine Freude nicht rauben. Und genau dieses Vorbild, wie Paulus damit umgeht, möchte ich mit euch heute näher betrachten. Denn auch für uns heute ist diese Genügsamkeit, die wir hier sehen, von großer Bedeutung und großem Wert. Und weil eben diese Genügsamkeit auch mit Zufriedenheit und Sorglosigkeit einhergeht, sollten wir danach streben, diese Genügsamkeit zu erlernen. Und es ist ein lebenslanger, manchmal auch wirklich schwieriger Lernprozess, aber Jesus gibt uns die Kraft dafür und er wird letztendlich zu Ehren kommen, wenn wir in unserem Leben und auch in jeder Lebenslage genügsam sind. Und so lautet das heutige Predigtthema die vorteilhafte Tugend der Genügsamkeit. Und dieses Thema möchte ich in drei Punkten vertiefen. Erstens, Genügsamkeit muss erlernt werden. Zweitens, Genügsamkeit ist möglich durch die Kraft Jesu. Und drittens, Genügsamkeit hat positive Folgen. Und so gehen wir zum ersten Punkt. Genügsamkeit muss erlernt werden. Schon gesagt, ab Vers 10 beginnt Paulus sich jetzt für die Spende der Philipper zu bedanken. Er war sehr froh darüber, wie er sagt, ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken, obwohl ihr auch meiner gedachtet, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Es scheint so, dass die Philipper aufgrund gewisser Umstände für eine längere Zeit nicht die Möglichkeit hatten, Paulus zu unterstützen. Und es könnte hier als Vorwurf rüberkommen, aber ich denke nicht, dass es ein Vorwurf ist. Vielmehr freut er sich, dass sie jetzt eben nach dieser längeren Zeit wieder fähig waren, ihre Teilnahme an seiner Not und gleichzeitig auch an seinem Dienst zu zeigen. Denn er sagt ja, und damit zeigt er, er sagt, obwohl ihr auch meiner gedachtet, damit zeigt er, dass er schon davon ausging, dass sie in Gedanken immer wieder bei ihm waren, aber praktisch hatten sie eben nicht die Möglichkeit gehabt, ihre Zuneigung auszudrücken. Und deswegen freut er sich, weil jetzt durch diese Gabe ihre Zuneigung wieder zum Ausdruck kommt und er freut sich auch darüber, dass sie durch diese Gabe geistliche Frucht brachten, wie wir es dann auch später in Vers 17 sehen. Dabei stellt er jetzt klar, dass seine Freude nicht daher rührt, dass seiner finanziellen Not begegnet wurde. So sagt er es in Vers 11 im ersten Teil, nicht, dass ich dies des Mangels wegen sage. Also der behobene Mangel ist nicht der Grund der Freude. Es ist nicht so, dass Paulus die ganze Zeit traurig war, dass er missmutig war im Gefängnis, dass er unglücklich war aufgrund seiner finanziellen Not und jetzt, weil die Spende kommt, plötzlich froh geworden ist. Er war auch vorher froh und zufrieden. Das haben wir in den vorherigen Kapiteln dieses Briefes schon an vielen Stellen gesehen. Und einen wichtigen Grund, warum es so war, nennt er jetzt im zweiten Teil von Vers 11 und dann fährt er danach fort, dieses Thema auch tiefer zu erklären. Er sagt, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Und dieses Wort begnügen heißt im Griechischen autarkes. Mancher wird wohl gleich darauf kommen, auf das Wort autark, das wir heute auch benutzen. Das hat etwas mit Unabhängigkeit zu tun. eben nicht auf äußere Unterstützung angewiesen zu sein. Und in der griechischen Philosophie hat es die Bedeutung, sich selbst zu genügen. Also in sich selbst alles zu haben, was man braucht und damit unabhängig von anderen zu sein. Und wir werden noch sehen später, dass Paulus nicht diese Art von Unabhängigkeit meint. Er baute nicht auf sich selbst. Bei mir in der Übersetzung heißt es, dass er sich begnügt. Ich denke, an diesem Wort sehen wir, auch an dieser deutschen Übersetzung sehen wir, dass es auch bedeutet, sich mit dem zufrieden zu geben, was man hat. Paulus schreibt an anderer Stelle in 1. Timotheus 6 auch über diese Genügsamkeit und sagt dort in Vers 8, wenn wir aber Nahrung und Bedeckung oder Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Es geht also darum, das als ausreichend anzunehmen, was vorhanden ist und nicht immer nach mehr zu streben und zu schauen oder zu denken, ich brauche noch mehr. Aber gleichzeitig denke ich schon auch, dass es etwas mit Unabhängigkeit zu tun hat, nämlich in dem Sinne, dass man sich eben unabhängig macht von dem, was man nicht hat. Paulus sagt, er begnügt sich in dem, worin er ist. Also egal, in welcher Lage er sich befand, er begnügte sich darin und er schaut nicht nach was anderem, nach dem, was er in diesem Moment nicht hatte. Und genau deshalb war er auch nicht unzufrieden, als er Mangel hatte und konnte sich in richtiger, aufrichtiger Weise freuen, als er die Gabe der Philipper erhielt. Gleichzeitig merkt Paulus hier an, dass er nicht einfach schon immer genügsam war, dass er nicht von Natur aus ein genügsamer Mensch war und deswegen sich immer zufrieden gab. Denn er sagt, ich habe gelernt. Ich glaube, von Natur aus ist kein Mensch einfach genügsam. Manche sind es mehr, manche aber auch weniger. Aber ich denke, insgesamt kann man sagen, dass jeder Mensch lernen muss, genügsam zu sein. Und wenn wir schon bei Paulus, diesem großen Vorbild, sehen, dass er es lernen musste, dann dürfen auch wir davon ausgehen, dass auch wir es lernen müssen. Und ich denke, wir können zu Recht die Genügsamkeit als Teil oder als eine christliche Tugend bezeichnen und damit auch als Teil des Charakters, den der Heilige Geist in uns formen will. Damit ist es eben auch Teil unserer Heiligung. Und so wie Paulus müssen wir durch unterschiedlichste Lebensumstände diese Genügsamkeit lernen. Und uns muss dabei immer wieder neu bewusst werden und bewusst sein, dass es ein schwieriger Lernprozess ist. Aber es ist ein schwieriger Prozess, aber es lohnt sich, ihn zu durchlaufen. Und wir wollen jetzt tiefer betrachten, wie Paulus diesen Prozess durchlebt hat oder wie er ihn auch beschreibt. In Vers 12 sagt er, ich weiß, sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß, Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein, als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Er sagt hier, ich weiß. Und damit deutet er an, dass er sowohl diese Situation als auch jene Situation erlebt hat. Er hatte Wissen über diese Dinge angeeignet durch das Erleben solcher Situationen. Dann sagt er auch, in jedem und in allem bin ich unterwiesen. Damit will er sagen, dass er im Generellen alles erlebt hat, was so ein Mensch erleben kann. Von Mangel bis Überfluss, von Hunger bis Sattsein. Und wenn er sagt, ich bin unterwiesen, dann ist es auch wieder ein ganz spezielles Wort hier. Damit hat man im Griechischen ausgedrückt, dass jemand in Mysterien eingeweiht wurde. Also das bedeutet dieses Wort unterwiesen. Paulus meint hier wahrscheinlich keine Mysterien. Er will einfach damit andeuten, dass er in unterschiedliche Lebenssituationen hineinversetzt wurde. Er hat diese Situationen durchlebt und hat somit verstanden und gelernt, mit diesen Situationen umzugehen. Und auf diese Art und Weise durfte er Genügsamkeit lernen. Auch wir erleben natürlich unterschiedlichste Lebenssituationen und Lebensumstände in unserem Leben. Doch um darin wirklich Genügsamkeit zu lernen, müssen wir auch die nötige Lernbereitschaft mitbringen. Ich glaube, genau das fällt uns immer wieder doch sehr schwer. Zum Beispiel, wenn man mal materielle Verluste erlebt. Ja, einen größeren Verlust vielleicht, wenn das Auto kaputt geht oder sonst was, oder auch anderweitige finanzielle Einbußen, vielleicht auch durch Arbeitslosigkeit. Wie ist es dann? Kommen dann nicht eher Sorgen auf? Wie soll das jetzt alles werden? Wie soll es jetzt weitergehen? Da kommt weniger diese Bereitschaft und Zuversicht auf. Super, jetzt kann ich Genügsamkeit lernen. Dieser Gedanke kommt nicht sofort bei uns auf. Ich glaube, heutzutage ist auch eins der wichtigsten Güter die Gesundheit geworden. Man will nicht krank sein. Wenn ich krank bin, dann kann ich nicht mehr alles tun, was ich will. Man hat auch Angst vor schlimmen Krankheiten, die das Leben so stark verändern, dass man vielleicht zu bestimmten Dingen nicht mehr fähig ist. Manche sorgen sich auch darum, ein Pflegefall zu werden, weil sie dann ja sehr von anderen abhängig sind. Und wenn solche, ich sage mal, größeren, aber auch kleineren, veränderten Lebenssituationen auf uns zutreffen oder auf uns zukommen und wir unzufrieden oder auch sorgenvoll sind und uns nur wünschen, dass es doch wieder anders wird, dann berauben wir uns der Möglichkeit, Genügsamkeit zu erlernen. Wir haben es schon im Philipperbrief gesehen, wie Paulus auch gewisse schwierige Dinge durchlebte. So sagt er zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 12, das schreibt er aus dem Gefängnis heraus: Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind. Also er war im Gefängnis und er könnte jetzt traurig sein, aber er hat es als Gottes Führung angenommen und durfte erleben, wie Gott es gut machte, auch wenn diese Umstände schwierig waren. Denn Gott berief andere zum Predigen des Evangeliums. Und ähnlich deutet er es auch hier im heutigen Text an, in Vers 12, wo er sagt: Ich weiß, erniedrigt zu sein. Dieses Wort wird auch teilweise in der Bibel im finanziellen Sinn gebraucht. Zum Beispiel kann es verarmen bedeuten. Also man ist erniedrigt durch Verarmung. Oder Paulus sagt auch zu den Korinthern an einer Stelle, dass er sich selbst erniedrigt hat. Und das hat er hat es in der Weise getan, dass er von ihnen keine finanziellen Unterstützungen angenommen hat. Also es bedeutet auch Entbehrung. Verallgemeinert kann man vielleicht sagen, dass dieses Erniedrigen eine Erniedrigung durch Benachteiligung ist. Und wenn wir so etwas erleben, so eine Erniedrigung, auch Benachteiligung, dann ist das keine leichte Lektion für uns. Denn wir tendieren dazu, uns mit anderen zu vergleichen. Wir wollen gerne besser sein oder zumindest auf einer Stufe mit anderen. Benachteiligt oder niedriger zu sein als andere, davor schrecken wir eher zurück. Doch auch in solchen Dingen und auch solche Umstände, solche Benachteiligungen und Entbehrungen lehren uns Genügsamkeit. Paulus geht zwar in diesem Abschnitt vor allem auf finanzielle und materielle Dinge ein, aber ich denke, es betrifft auch andere Bereiche. Schon in Kapitel 2 hat er über Erniedrigung geredet. Dort redet er in Vers 8 über die Erniedrigung und Demütigung Jesu. Er führt sie als Vorbild für uns an und beschreibt, wie Jesus sich bis zum Tod am Kreuz erniedrigte. Und in diesem Zusammenhang in Kapitel 2 redet er davon, dass wir uns an diesem Vorbild orientieren sollen und dass wir uns selbst erniedrigen und andere höher achten sollen. Also auch in geistlichen Dingen, auch im Vergleich mit Geschwistern in der Gemeinde, sollen wir Erniedrigung und Benachteiligung annehmen und darin genügsam sein oder auch Genügsamkeit lernen. Ich denke, hier kommt es vor allem vor, dass wir uns zum Beispiel in der Begabung benachteiligt sehen. Andere sind begabter als ich, oder in der Aufmerksamkeit, Anerkennung, die uns zukommt. Andere haben viel mehr Anerkennung. Auf andere wird viel mehr Aufmerksamkeit gelegt. Oder vielleicht denkt der eine oder andere, auch wenn er sich mit anderen vergleicht, irgendwie bin ich so, so schwach, so armselig. Die anderen sind viel stärker, sie haben viel mehr Fähigkeiten, sei es jetzt körperlich oder auch geistlich. Aber sei es jetzt materielle Nachteile oder auch eine gewisse Benachteiligung in geistlichen Dingen, wir müssen diese Nachteile annehmen und lernen, damit zufrieden zu sein, was uns beschieden ist. Und was uns ganz stark darin helfen wird, das auch so anzunehmen, ist das Bewusstsein, dass es letztendlich Gott ist, der alles zuteilt, dass er zuteilt, wie er will. Gott führt und lenkt unser Leben. Er bestimmt, was wir haben und nicht haben. Aus seiner Hand kommt letztendlich alles und aus seiner Hand sollen wir es auch annehmen. Und es bedeutet nicht, dass wir uns in jeder Hinsicht irgendwie zufrieden geben müssen. Wir haben zum Beispiel im Bereich der Heiligung, da ist es natürlich nicht so, dass ich sagen muss, ach ja, die anderen sind heiliger als ich, ich gebe mich mit meinem Stand zufrieden. Das kann man jetzt nicht auf alles anwenden. Da müssen wir natürlich immer nach mehr streben in der Heiligung. Aber gerade in diesen Dingen, die wir nicht selbst in der Hand haben, die wir vielleicht gar nicht so groß beeinflussen können, da sollten wir annehmen, was Gott uns zuweist. Gott selbst weiht uns in solche Umstände ein. Paulus hat dieses Wort unterwiesen oder einweihen benutzt. Gott ist es, der uns in diese Umstände einweiht. Und er tut es, um uns zu belehren. Und ich bin jetzt vor allem auf diese Seite der Benachteiligung und des Mangels eingegangen. Aber wir haben auch gelesen, dass Paulus über Überfluss und Sattsein redet und schreibt. Wir brauchen nicht denken, und wir haben es sicherlich schon erlebt, dass wenn man alles hat, was man braucht, man automatisch genügsam und zufrieden ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es schwieriger ist, Überfluss zu haben und satt zu sein, oder dass diese Lage des Überflusses, diese Situation des Überflusses schwieriger ist, um Genügsamkeit zu lernen. Wir sehen es ganz gut dargestellt bei den Israeliten in der Wüste. Gott hatte sie auf wirklich wundersame Weise aus Ägypten befreit. Und wir sehen, wie er sie durch die Wüste hindurch bewahrt. Und er hat sie getragen, er hat ihnen immer alles gegeben, was sie brauchten. Aber auf der anderen Seite sehen wir diese Menschen, die sich immer und immer wieder beschweren und murren. So lesen wir zum Beispiel in 4. Mose 11, die Verse 4 bis 6. Da heißt es, die Kinder Israel weinten wiederum und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir erinnern uns an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und die Melonen und den Lauch und die Zwiebeln und den Knoblauch. Und nun ist unsere Seele dürr. Gar nichts ist da, nur auf das Mann oder auf das Manna sehen unsere Augen. Es ist fast schon lächerlich. Sie sagen, gar nichts ist da, obwohl sie alles hatten, was sie brauchten, obwohl sie satt waren. Aber sie waren unzufrieden mit dem Manna. Sie waren unzufrieden mit dem, was Gott ihnen gab und wollten gerne was anderes haben. Und es ist heute nicht bei uns genauso. Ich glaube, die meisten von uns sind in reichen Elternhäusern aufgewachsen, wo wir satt geworden sind. Das Gleiche gilt auch für unsere Kinder. Aber wie ist es beim Essen? Wie ist es beim Mittagstisch? Ist da nicht oft so, Igitt, mir schmeckt das nicht. Das ist ja eklig, was du hier gekocht hast. Warum müssen wir immer das essen? Können wir nicht mal was anderes essen? Das hängt mir schon zum Hals heraus. Es ist genau das Gleiche wie das, was die Israeliten getan haben. Wir haben einfach so viel, dass wir unzufrieden werden. Und auch unser Reichtum, nicht nur beim Essen. Grundsätzlich unser Reichtum bringt uns dazu, immer mehr zu wollen. Je mehr Geld wir haben, desto mehr Gedanken machen wir uns, was wir noch alles kaufen könnten, was wir vielleicht noch alles erleben könnten. Und ich muss sagen, ich habe das selbst in meinem Leben sehr deutlich gemerkt. Ich war armer Student und da hatte ich nicht viel. Oder dachte zumindest, dass ich nicht viel habe. Und da habe ich angefangen zu arbeiten. Da habe ich Geld verdient. Ich bin Ingenieur und würde mal sagen, ich verdiene gut. Und als ich viel Geld verdient habe, da hat es angefangen. Meine Gedanken kreisten immer mehr um Dinge, die ich nicht hatte, die ich aber meinte zu brauchen. Und ich konnte sie mir leisten, deswegen habe ich mir auch überhaupt Gedanken gemacht. Man merkt, man gibt sich nicht mehr mit dem zufrieden, was man hat und meint immer mehr zu brauchen. Und es führt uns zu Gier und zu Habsucht, was genau das Gegenteil von Genügsamkeit ist. Und es wird dann immer schwieriger werden, loszulassen. Man gewöhnt sich immer mehr an einen Standard und meint, nicht mehr mit weniger auskommen zu können. Es wird auch unsere Gedanken von Gott ablenken, weil wir mehr und mehr auf das Materielle vertrauen und uns in Sicherheit wiegen, weil wir viel haben. Aber Gott gibt uns viele Hinweise in seinem Wort, wie wir mit Überfluss umgehen sollten. So sagt Jesus selbst in Lukas 12, Vers 15, gebt Acht und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Und hier sehen wir es sehr schön beschrieben, wie Überfluss mit Habsucht und fehlendem Gottvertrauen zusammenhängt. Man will immer mehr und meint, man ist nur sicher, wenn man genug hat. Man denkt, mein Leben besteht in meiner Habe. Und davor muss man sich hüten. Und davor können wir uns hüten, oder ein Gegenmittel gegen das Ganze ist die Genügsamkeit. Auch durch Paulus redet Gott über dieses Thema, wiederum in 1. Timotheus 6, da habe ich vorhin schon zitiert. Da geht es eben um Genügsamkeit, aber auch um Reichtum. Da sagt Paulus in den Versen 17 bis 18, den Reichen in dem jetzigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam. Wir sehen hier, Gott gibt, also es ist kein Fehler, es ist keine Sünde, reich zu sein. Gott gibt es uns auch zum Genuss, aber er zeigt gleichzeitig, wie wir seinem Willen gemäß mit Überfluss umgehen sollen und mit Reichtum. Wir sollen nicht darauf unser Vertrauen setzen. Wir sollen auch nicht stolz werden und wir sollen freigebig sein. Und mit anderen teilen. Und genau an diesen Versen, genau an diesen Aussagen können wir uns auch prüfen, ob wir, wenn wir zu den Reichen gehören, wenn wir zu denen gehören, die satt sind und Überfluss haben, ob wir wirklich genügsam sind. Wie gehst du damit um? Setzt du darauf dein Vertrauen? Hast du Sorge, dass wenn du weniger hast, dass du dann nicht mehr richtig leben kannst? Oder nutzt du diesen Überfluss, um auch anderen zu geben, die noch weniger haben als du. Und so sehen wir, wenn wir das alles zusammennehmen, dass egal in welcher Lage wir sind, ob arm oder reich, ob wir satt sind oder hungern, wir müssen uns prüfen und dort, wo wir merken, dass wir sorgenvoll sind, dass wir vielleicht auch unzufrieden sind, dass wir unglücklich sind, dort müssen wir ansetzen und Genügsamkeit erlernen. Ich glaube, diese Genügsamkeit ist auch Teil der göttlichen Lebensweisheit. Und ich finde, dieses Beispiel von Paulus ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Weisheit lernen oder in Weisheit zunehmen kann. Denn weise wird man nicht nur, indem man theoretisches Wissen anhäuft, sondern weise wird man, wenn man dieses Wissen auch anwendet. Also wir werden weise leben können, wenn wir, also nach Gottes Willen, wenn wir seinen Willen immer besser verstehen. Wir müssen ihn erstmal theoretisch verstehen, aber wenn wir ihn dann auch in jeder Lebenssituation umsetzen. Je mehr wir Gottes Wort praktisch in die Tat umsetzen, desto weiser werden wir. Und da kommt dann auch eine Lebenserfahrung ins Spiel oder die Lebenserfahrung grundsätzlich. Denn man muss, und das meine ich jetzt mit Lebenserfahrung, man muss in unterschiedliche Situationen im Leben geworfen werden und dann muss man darin Gottes Wort anwenden, um auch ganz praktisch zu verstehen, wie das funktioniert, nenne ich es mal. Also wenn du selbst nie in Armut gelebt hast, wirst du nicht so viel Weisheit haben im Umgang mit Armut wie jemand, der schon in Armut gelebt hat. Und dieses Beispiel kann man auf jeden Lebensbereich übertragen. Und so sollten wir Benachteiligungen, auch Nöte und Schwierigkeiten nicht fürchten, sondern sie annehmen als Schule Gottes, um weiser zu werden und damit auch genügsamer zu werden. Auf der anderen Seite dürfen genussvolle Zeiten, dürfen Gesundheit und Überfluss uns nicht ablenken von Gott, sondern wir sollten Gott danken, wir sollten zu seiner Ehre genießen und uns gleichzeitig in diesen Zeiten auch prüfen. Ich glaube, in alledem müssen wir auch erkennen, worauf es wirklich ankommt. Und wir sollten unabhängig, also autark von äußeren Umständen werden. Denn wenn unser Glück, unsere Freude, unsere Zufriedenheit davon abhängt, dass wir gesund und satt und reich sind und ohne Nöte und Schwierigkeiten, dann werden wir immer Grund zur Sorge und Unzufriedenheit haben und werden innerlich unruhig sein, ob wir jetzt viel haben oder wenig. Und gerade darin, zu erkennen, worauf es wirklich ankommt, wird wiederum Paulus uns zum Vorbild, auch durch das, was er im Philipperbrief geschrieben hat. Und das lesen wir vor allem im ersten Kapitel, wo wir sehen, dass Paulus voll und ganz auf Christus konzentriert war, wenn er sagt, Christus ist mein Leben. Und weil es so war, war es für ihn die größte Freude, wenn Jesu Sache voranging. Und deshalb konnte er sich im Gefängnis freuen, weil er gesehen hat, okay, Gott hat andere berufen, um das Evangelium zu verkündigen. Deshalb konnte er sich auch über die Fortschritte in der Gemeinde freuen, auch wenn er getrennt war von der Gemeinde und nicht direkt daran mitarbeiten konnte. Und natürlich, wir müssen hier auch verstehen, Paulus waren seine Nöte nicht egal. Wie jeder Mensch spürte er diese Nöte. Es war auch mal hart und unangenehm und gleichzeitig raubte das Ganze ihm nicht die Freude und Zufriedenheit. Denn solange Christus groß gemacht wurde und sein Reich sich ausbreitete, war dieser Rest, diese Nöte, das Schwierige, zweitrangig. Und Paulus hatte es gelernt, es war kein Selbstläufer, wie wir sehen durften. Durch viele verschiedene gute und schlimme Lebenssituationen gelangte er zu dieser immer tieferen Genügsamkeit. Er erlangte eine gewisse Unabhängigkeit von anderen und auch von seinen eigenen Umständen, wobei er nicht auf sich selbst setzte. Also seine Genügsamkeit rührte nicht daher, dass er in sich selbst stark war und deshalb niemand anderes brauchte. Ich habe es vorhin schon gesagt, so definierten es ja die Griechen, diese Unabhängigkeit, dieses Autarksein. Ich brauche keinen anderen mehr, ich habe alles in mir selbst. Paulus aber war unabhängig, weil er sich von der wahren Kraftquelle abhängig machte. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Genügsamkeit ist möglich durch die Kraft Jesu. Und dazu wollen wir uns diesen bekannten Vers 13 anschauen. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Wenn wir Paulus Leben betrachten, dann müssen wir immer wieder drüber staunen. Und er hat wirklich ein sehr vorbildliches, hingegebenes Leben in der Nachfolge Christi gelebt. Aber wir dürfen dabei nie vergessen und nicht überlesen, wie er immer wieder aufzeigt, dass er selbst schwach war. Er war selbst unfähig und alles war nur möglich durch Christus. Und so sagt er es auch an dieser Stelle. Ja, ich habe gelernt, in jeder Situation genügsam zu sein und richtig damit umzugehen. Aber all das kann ich nur durch Jesus Christus, der mich dazu befähigt. Nur mit Christus. Nur dann, wenn wir zu ihm gehören, wenn er in uns lebt durch seinen Geist, sind wir fähig, die verdorbenen Neigungen, des menschlichen Neigungen zu überwinden. Diese Neigungen, die uns eben zur Habsucht führen, die zur Unzufriedenheit führen, die zu Sorgen und fehlendem Vertrauen führen. In der Kraft Christi können wir diese Neigungen überwinden und damit auch lernen, immer genügsamer zu werden. Es ist doch so, dass jeder, der in Christus ist, von Christus getragen und erhalten wird. Wir brauchen in den schwierigsten Lebensumständen, in denen wir auch Entbehrungen und Benachteiligungen erleben, nicht mehr sorgenvoll sein, weil Christi Kraft uns aufrechterhält. In Christus selbst ist auch alles, was wir brauchen. Diese Tatsache in aller Tiefe zu verstehen, wird uns in eine immer tiefere und größere Unabhängigkeit von äußeren und materiellen Dingen führen. Denn wenn wir wirklich begriffen haben, dass Christus alles ist und dass in Christus alles ist, dann wird Christi Wille unser größtes Anliegen werden. Dann werden nicht mehr diese äußeren Umstände unser Anliegen sein, sondern Christus. Und dann werden solche schwierigen äußeren Umstände auch nicht mehr Sorgen in uns hervorrufen. Wenn wir diesen Vers 13 betrachten, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, dann drückt Paulus damit eine Lebenseinstellung aus. Diese Lebenseinstellung, ja, ich kann wirklich alles. Es ist natürlich keine Allmacht, wir sind nicht zu allem einfach fähig, was wir jetzt tun wollen, aber er meint damit, alles, was Gott uns auferlegt, das werden wir tragen können. Das, was Gott von uns will, auch in solchen schwierigen Umständen, dazu gibt er uns die Kraft und dazu befähigt er uns. Und das gilt für unser ganzes Leben. So auch für die Genügsamkeit. Wir lesen zum Beispiel in Hebräer 13, die Verse 5 und 6, der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, Gott hat gesagt, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Sodass wir kühn sagen können, der Herr ist mein Helfer und ich will mich nicht fürchten, was wird mir ein Mensch tun? Gott ist mit uns. Jesus stärkt uns. Deshalb können wir uns mit allem begnügen, was wir haben und müssen nicht sorgenvoll nach mehr streben. An einer anderen Stelle, 1. Korinther 10, Vers 13 heißt es auch, Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Gott wird uns nicht in irgendwelche Situationen führen, die wir nicht ertragen können, an denen wir letztendlich zerbrechen. Vielmehr will er, wenn er so etwas tut, wenn er uns wirklich in diese schwierigen Situationen führt, vielmehr will er uns dadurch zu sich ziehen. Er will uns abhängiger von sich selbst machen. Und gerade in dieser Abhängigkeit liegt unsere Kraft und liegt auch unsere Genügsamkeit. Und weil das so ist, weil wir diesen Christus, weil wir diesen Gott haben, ist es unangemessen, als Christ pessimistisch zu sein. Und ich selber habe immer wieder damit zu kämpfen. Und dann sind es so Situationen, wo man völlig hoffnungslos ist und denkt, wie soll das jetzt weitergehen, wo unsere Situation ausweglos erscheint. Manchmal haben wir das Gefühl, Gott mutet uns so viel zu viel zu und erwartet von uns viel zu schwere Dinge. Geht es dir vielleicht auch so? Wenn es dir so geht, dass du denkst, das ist viel zu viel und ich kann es nicht tragen, dann hinterfrage dein Gottesbild. Hinterfrage auch deinen Gottesglauben. Denn als Kind Gottes darfst du völlig gewiss sein, dass Gott dein Helfer und Jesus deine Kraftquelle ist. Und deshalb ist alles möglich in ihm. Nichts, wirklich gar nichts kann dir zustoßen, woran du zerbrechen wirst. Aber oft stehen wir uns da eben selbst im Wege. Durch fehlendes Vertrauen, auch durch Kleinglauben. Und natürlich trägt der Teufel auch seinen Teil dazu bei, indem er Zweifel sät, indem er seine Lügen und seine Lügen einbläut. Und genau deshalb müssen wir Gottes Zusagen kennen. Genau deshalb müssen wir uns allein auf seine Wahrheit stützen, um den Lügen des Teufels zu entgehen. Und wenn wir Christus als Helfer und als Kraftquelle erkennen, dann wird auch in uns diese Überzeugung wachsen, die Paulus hatte, alles vermag ich in dem, der mich stark macht. Und damit wir da hinkommen, gerade deshalb sollten wir uns auf Lebensumstände einlassen und uns nicht immer versuchen, aus allem herauszuwinden, was Gott zulässt. Nicht immer versuchen oder danach streben, dass es doch irgendwie anders wird. Denn wenn wir uns darauf einlassen, dann können wir inmitten dieser Umstände lernen. Und dann werden wir Christi Kraft erleben. Und dadurch, dass wir sie erleben, durch diese Erfahrung, werden wir eine immer tiefere Erkenntnis unseres Herrn erlangen. Schon einige Verse vorher hatte Paulus über Sorgen geredet und die Philipper dabei aufgefordert, seid um nichts besorgt. Sie hatten Sorgen und jeder von uns hat Sorgen, aber Paulus ermutigt sie, richtig mit diesen Sorgen umzugehen. Und er hat in den Versen 6 und 7, wie wir es in einer anderen Predigt gesehen haben, aufgezeigt, was ein Weg dafür ist, nämlich das Gebet. Wir sollen mit unseren Sorgen im Gebet zu Christus gehen. Ein zweiter Weg ist aber eben diese tiefe Kenntnis Christi durch den vertrauten Umgang mit ihm und daraus eben diese feste Überzeugung, alles vermag ich, alles ist möglich für mich. Ich muss vor nichts mehr zurückschrecken, mir in keinem Lebensumstand Sorgen machen, denn Christus ist mit mir und geht mit mir durch alles hindurch. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich, so sagt David im Psalm 23. Und so redet jemand, der Christus wirklich kennt und seine Kraft erlebt hat. Wer so eng mit Christus verbunden ist, der wird in den widrigsten Lebensumständen Halt und Trost und Zuversicht in Christus haben. Der wird gleichzeitig aber auch, wenn er satt ist und Überfluss hat, sich nicht einfach von Christus entfernen, sondern diese Zeiten zu seiner Ehre genießen und sie nutzen, wirklich auch kraftvoll in dieser Kraft, die Gott darreicht, für ihn zu arbeiten und zu wirken. Und ich wünsche es mir, für mich persönlich, aber auch für uns alle, dass wir Christus immer mehr so kennenlernen. Indem wir eben das Leben so annehmen, wie Gott es führt, um uns zu belehren. Und ich weiß, dass einige in schwierigen Lebensumständen sind. Seien es Herausforderungen auf der Arbeit oder in der Familie, seien es vielleicht auch finanzielle Nöte, Krankheiten und so weiter. Hast du damit zu kämpfen? Dann nimm diese Chance wahr, um Christus, um seine Kraft, um seinen Trost in diesen Umständen kennenzulernen. Besinne dich darauf, er ist mit dir. Er möchte dich belehren. Besinne dich auch darauf, dass du in ihm die Kraft hast, alles zu bewältigen. Es gilt ja nicht nur für Paulus, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Nein, das gilt jedem Kind Gottes. Viele von uns, denke ich, erleben aber auch gute Zeiten, wo es uns wirklich gut geht, wo wir im Überfluss haben, wo wir genießen können. Aber lenkt dich das vielleicht auch von Gott ab? Indem du besorgt bist, noch mehr aufzuhäufen? Indem du dich mehr um Materielles, um Genuss kümmerst, als um Gott und sein Reich? Wenn Gott dir viel gibt, gib dich mit dem zufrieden, was du hast, und nutze das, was du bekommen hast, deine Kraft und Energie, aber auch deine Mittel, um Christus damit zu dienen, mit dem zu dienen, was er dir gegeben hat. Unser Leben wird automatisch unbeschwerter und auch kraftvoller sein, wenn wir genügsam sind. Und das möchte ich auch im letzten Punkt noch beleuchten. Genügsamkeit hat positive Folgen. Es soll mehr ein Überblick sein, wie diese Genügsamkeit unser Leben positiv beeinflussen kann und wie sie letztendlich auch Gott alle Ehre bringt. Und so ist ein Punkt, dass Genügsamkeit unsere Freude stärken wird. Wir haben es schon gesehen, Paulus schreibt in diesem Brief viel über seine Freude auch und fordert die Philipper auf zur Freude. Und wir lernen eben, wie Paulus sich ja in seinen schlimmen, widrigen Umständen freuen konnte. Das kam unter anderem durch seine Genügsamkeit. Denn wenn sein Gemütszustand von seiner materiellen Situation abhängig wäre, könnte er sich nicht freuen. Wäre zum Beispiel ein gewisser Wohnkomfort für ihn sehr wichtig, so wäre er im Gefängnis nicht froh, sondern eher niedergeschlagen und unglücklich. Und so merken wir bei uns, dass manche Dinge einfach einen viel zu hohen Stellenwert für uns haben. Sei es die Gesundheit oder auch der Wohnkomfort, ein finanzielles Polster oder allein sogar die Anerkennung von Menschen. Das sind alles Dinge, die einen sehr hohen Stellenwert haben können. Und wenn sie einen zu hohen Stellenwert haben und wir diese Dinge dann verlieren oder gar nicht erst haben, dann kommt eben Traurigkeit und Missmut und Unzufriedenheit auf. Deswegen müsst ihr lernen, wirklich diesen Dingen den rechten Platz zu geben, ihnen einen niedrigeren Stellenwert einzuräumen. Der Stellenwert Jesu und seines Reiches muss zunehmen in unseren Herzen. Das muss über allem stehen. Dann können wir nämlich auch in Krankheit, in Verlusten, in Nöten Freude haben, weil das, was wirklich zählt, weil wir das nicht verlieren in diesen Momenten. Wir können ja immer noch für Christus und sein Reich leben. Das, was wirklich zählt, ist immer noch möglich. Das, was sich wirklich lohnt, wurde uns nicht genommen. So sehen wir, mit Genügsamkeit und mit dem Fokus auf Christus wird unser Leben fröhlicher und weniger bekümmert sein. Eine gewisse Leitlinie gibt Jesus ja auch in Matthäus 6, 33 in diesem bekannten Vers, wo er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, was wir sonst noch brauchen, wird uns dann auch hinzugefügt werden. Und Jesus sagt das im Zusammenhang mit dem Sorgen, mit dem sich Sorgen machen, was ja auch ein weiterer Punkt ist. Genügsamkeit wird unsere Sorgen verringern. Den Zustand, in dem Paulus war, nennt er Drangsal oder Bedrängnis, wenn wir in Vers 14 weiterlesen. Da sagt er, es ist gut, dass ihr an meiner Drangsal teilgenommen habt. Also es ist kein schönes Wort. Paulus war wirklich in Not, er war in Bedrängnis. Seine Umstände waren nicht einfach angenehm für ihn. Und doch war er eben ohne Sorge und Zweifel. Und doch kann er in dieser Drangsal wirklich Zuversicht und Freude haben. Und er kann, obwohl er selbst in Drangsal ist, andere ermutigen, um nichts besorgt zu sein. In seiner Drangsal schreibt er den Philippern, seid um nichts besorgt. Und auch darin spielte seine Genügsamkeit eine Rolle. Denn er wusste, dass er trotz dieser Drangsal, trotz allen Mangels, sicher ist in Jesu Hand. Er wusste, mit Christus ist das möglich, all diese Entbehrung und Erniedrigung zu ertragen. Und er vertraute auch, dass selbst wenn er in dieser Drangsal, selbst wenn er an der Existenzgrenze lebte, seine Existenz nicht davon abhängig war, was er hatte oder nicht hatte, sondern dass seine Existenz, sein Leben allein von Christus kam. Und Christus derjenige ist, der Leben gibt. Und diese Gewissheit genügte ihm. Und das hat er auch in Schwierigkeiten gelernt. Er schreibt an anderer Stelle in 2. Korinther 12, Vers 9 diese bekannten Worte, die Jesus zu ihm gesagt hat, wo Jesus ihn belehrt hat, lass dir an meiner Gnade genügen. Wenn du meine Gnade hast, meine Kraft, dann ist es genug. Und so hatte er diese Kraft und gleichzeitig, obwohl er nichts hatte, hatte er trotzdem alles, was er zum Leben brauchte, auch materiell gesehen. Wenn wir aber meinen, obwohl wir viel haben, doch nicht genug zu haben, oder wenn wir immer nur die Sorge haben, wir werden jetzt finanziell scheitern, vielleicht aufgrund von Arbeitslosigkeit, oder wenn wir die Sorge haben, ich werde lebensunfähig durch meine Krankheit, oder was auch immer, wenn wir mit dieser Einstellung herangehen, dann werden wir immer Sorgen haben und voller Sorgen sein. Und diese Sorgen werden uns zermürben, sie werden uns träge machen, sie werden uns niederdrücken. Und genau dafür ist eben auch Genügsamkeit eine Abhilfe. Und zuletzt sehen wir auch, ich habe das bewusst getrennt, zuletzt sehen wir, dass Genügsamkeit auch immer mit Zufriedenheit zusammenhängt. Ich würde sagen, es sind unterschiedliche Dinge. Aber es ist so, dass Genügsamkeit mit Zufriedenheit einhergeht. Wenn wir Not sind, werden wir aufgrund von Genügsamkeit nicht missmutig und unglücklich werden. Wir werden uns mit dem zufrieden geben, was Gott uns zumisst und nicht unglücklich sein, wenn es auch mal Entbehrung bedeutet. Und andererseits werden wir, wenn wir genügsam sind, auch nicht habsüchtig werden, wenn Gott uns viel gibt. Wir werden uns dann aufrichtig an dem freuen können, was Gott uns zum Genuss darreicht, ohne Gott in unserer Habsucht zu vergessen und unsere Hoffnung einfach auf den ungewissen Reichtum zu setzen. Und so werden wir in jeder Lebenslage, wenn wir genügsam sind, auf dem richtigen Weg Gottes bleiben, ohne zum Beispiel durch Geldliebe vom Glauben abzuirren. Dass wir durch Geldliebe vom Glauben abirren können, davor warnt Paulus uns auch in 1. Timotheus 6. Wenn wir genügsam sind, wird das nicht passieren. Wenn wir genügsam sind, werden wir aber auch nicht durch unsere Sorgen am Leben verzweifeln und hoffnungslos sein. Und insgesamt, denke ich, können wir deshalb feststellen, dass es viele Vorteile hat, genügsam zu sein. Es wird unseren Lebensmut, es wird unsere Lebensfreude stärken, es wird uns glücklicher und ruhiger machen. Und trotz dunkler äußerer Umstände wird unser Leben immer noch hell und zuversichtlich sein. Aber was noch viel wertvoller ist, letztendlich wird unsere Genügsamkeit Gott sehr viel Ehre bringen. Dann denken wir mal drüber nach. Was drückt man durch Habsucht im Überfluss, aber auch durch Sorge im Mangel aus? Habsucht oder Habgier wird von Gott Götzendienst genannt. Denn wir stellen damit andere Dinge über Gott. Wir sind nicht mehr mit Gott und dem, was er gibt, zufrieden. Wir zweifeln mit Habgier auch an seiner Güte. Und so rauben wir ihm letztendlich die Ehre. Durch Sorgen und Existenzängste tun wir aber genau das Gleiche. Denn damit drücken wir auch wieder Zweifel an Gottes Güte und an seiner Fürsorge aus. Wir zeigen mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten, dass wir ihm nicht vertrauen. Und auch das raubt Gott die Ehre, weil wir ihn durch so ein Verhalten klein machen und ihm seine Macht förmlich absprechen. Und deswegen werden wir im Umkehrschluss Gott durch Genügsamkeit verherrlichen. Denn mit dieser Genügsamkeit unterordnen wir uns ihm, indem wir annehmen, was er uns gibt. Wir zeigen damit, dass wir ihm vertrauen und dass wir vertrauen, dass er weiß, was das Beste für uns ist. Und deshalb strebe danach, Genügsamkeit zu lernen, auch wenn es manchmal eine harte Lektion ist. Lass dich auf das ein, was Gott in deinem Leben zulässt. Wenn dir Schwierigkeiten entgegenkommen, dann ducke dich nicht weg. Wenn du auch aktuell in Not bist, dich benachteiligt und erniedrigt siehst, in welcher Form auch immer, dann nimm diese Umstände aus Gottes guter Hand an. Und lerne Genügsamkeit, indem du dich mit Gottes Gaben zufrieden gibst. Und wenn du im Überfluss lebst und sorglos bist und gute Zeiten hast, dann vergiss Gott nicht. Richte deinen Blick nicht auf die Gaben, die Gott gibt, sondern in Dankbarkeit richte deinen Blick auf den Geber, auf Gott selbst. Und tue mit dem, was er gibt, Gutes. Und so lass uns nach dieser Genügsamkeit streben, um Gott größere Ehre zu bringen, aber auch froh und zuversichtlich und zufrieden leben zu können, ungeachtet aller Umstände. Amen.